Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich begrüße auch alle Zuhörer, die sich jetzt live zugeschaltet haben über den Livestream und alle, die vielleicht den Gottesdienst noch über YouTube nachschauen. Besonders begrüße ich Herrn Prädikant Rüdiger Weigand. Herzlich willkommen in Nauenheim. Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns Gottesdienst feiern. Liebe Gemeinde, wir sind in der Passionszeit. Heute ist der 5. Sonntag der Passionszeit. Er trägt den Namen Judika. Wir hören heute vom Herrschen und Dienen. Nicht herrschen, sondern dienen. Durch seinen Leidensweg dient Jesus Christus den Menschen, indem er ihnen den Weg zu Gott neu eröffnet. Hierzu hören wir auch den heutigen Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20. Er lautet: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Danke sage ich auch dem heutigen Gottesdienstteam, Andreas Schmitz, der für uns die Orgel spielt, und Susanne Horch, die die Lesungen verliest. Dem Technikteam Olaf Mertens und Noah Hedrich vielen Dank. Und natürlich nicht zu vergessen unsere Küsterin Ingrid Rotter. Ein Hinweis und eine Bitte habe ich noch, aber ich sehe, eigentlich brauche ich es gar nicht zu sagen. Sie wissen, die Corona-Regeln sind gelockert. Aber wir haben am vergangenen Mittwoch im Kirchenvorstand beschlossen, dass wir noch weiter die Gottesdienste unter der 3G-Regel laufen lassen. Und wir haben eine Bitte, dass Sie vorerst noch die Maske während des Gottesdienstes tragen. Aber ich sehe, außer mir hat sie jeder auf. So, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst und wir singen das erste gemeinsame Lied aus dem Gesangbuch Nummer 165, die Strophen 1 bis 4.
Ja, liebe Gemeinde hier in Nauenheim, auch ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zu unserem 5. Gottesdienst in der Passionszeit unter dem Titel Judika. Ich bedanke mich, Frau Geist, für die freundliche Begrüßung. Mein Name ist Rüdiger Weigand, wohnhaft in Gladenbach. Und ja, ich war zum letzten Mal im Juli letzten Jahres hier bei Ihnen und habe jetzt aber noch Folgetermine für das laufende Kirchenjahr mit Herrn Engelschalk vereinbart, unserem ehemaligen Schulpfarrer in Aslar. Ja, Judika, schaffe mir Recht. Das bezieht sich auf den 43. Psalm, von dem wir nachher Auszüge beten. Schaffe mir Recht, o Gott, und errette mich. Gott, ihr Lieben, hat dies getan. Er hat dies getan, indem er seinen geliebten Sohn für uns, die an ihn glauben, ans Kreuz gegeben hat. Für uns alle ist dadurch Rettung geworden. Denn Jesus ist für unser aller Sünden am Kreuz gestorben und hat dem Tode durch seine Auferstehung die Macht genommen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst heute am Sonntag Judika im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, dann darf ich Sie einladen, gemeinsam mit mir und Frau Geist, Psalm 43 zu beten. Sie finden Psalm 43 unter der Gesangbuchnummer 724. 724. Ich bitte Sie in gewohnter Weise mit den jeweils eingerückten Versen zu antworten. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk, und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lasst uns Gott anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wie oft wünschen wir uns, dass du eingreifst in unser Leben, mächtig und mit starker Hand. Wie wünschen wir uns, dass du all unsere Sorgen wegnimmst, unsere Not beendest, die Ängste stillst und alles Leid wegnimmst. Dann hätten wir gern ein Zeichen von dir. Dabei sehen wir nicht mehr, dass du das größte Zeichen schon getan hast, für uns, für unser Leben, und dass wir teilhaben sollen an dem Wunder. Du hast den Tod für uns besiegt. Du lebst und wir sollen auch leben. Herr, darum schenke uns alle Zeit eine starke Erinnerung daran. Und deshalb rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christi, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns.
Ihr Lieben, der Herr, unser Gott, tut uns noch täglich Zeichen und Wunder. Dass wir unser tägliches Auskommen haben, dass wir zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Menschen in unserer Nähe haben, die uns lieben. Gottes Liebe hat sie zuerst ergriffen. Dass man uns schätzt und dass man unsere Meinung hören will, von Gott ist unser Verstand. Dass wir eine Gemeinde, dass wir eine Gemeinschaft haben, die uns trägt. Gottes Geschenk ist alles. Seine Wundertaten für uns. Darum Lob singet Gott und erhebet seinen heiligen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Der Herr sei mit euch. Wir beten, himmlischer Vater, wir wollen nicht so sehr nach deinen Zeichen fragen und sie fordern. Wir wollen vielmehr wieder sehen, was du längst für uns getan hast. Wir haben unser Auskommen. Wir wissen einen Weg durchs Leben. Wir kennen dein großes Ziel. Selbst der Tod kann uns nichts mehr anhaben. Wir werden aus dieser Welt in deine Ewigkeit gehen. Habe du Dank dafür durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ja, dann wird Frau Horch uns die Schriftlesung verlesen mit anschließendem Glaubensbekenntnis.
Die Schriftlesung heute ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Ich lese die Verse 35 bis 45 nach der Übersetzung Neues Leben. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Lehrer, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Und könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte: Ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatte, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte: Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen und stehen dazu auf. Wenn wir in unserer Gemeinde das Glaubensbekenntnis sprechen, dann wissen wir uns verbunden mit unseren Partnern in Tansania, in Burkina Faso und in Bitschala bei Bethlehem in der Westbank Palästinas. So lasst uns jetzt gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie können bitte wieder Platz nehmen und wir singen das nächste Lied aus unserem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 76, die Strophen 1 und 2.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie schon einmal ein Fest ausgerichtet, bei dem Sie selber die Sitzordnung festlegen mussten? Das will wohl überlegt werden, wen man wohin setzt. Wer ist Nachbar und wer sitzt gegenüber? Da gibt es zu bedenken, wer wohl gemeinsam Interessen hat, um möglichst auch eine Basis für Gespräche zu bieten. Denn es gibt wohl nichts Langweiligeres, als auf einem Fest neben jemandem zu sitzen, mit dem man sich nicht gut unterhalten kann. Und schließlich ist der mir zugewiesene Platz auch Ausdruck für die Beziehung zum Gastgeber und damit das Who ist Who, das Wer ist Wer einer geladenen Gesellschaft. Das letzte Wort über diese Sitzordnung hat der Gastgeber selbst. Sicherlich wird er sich in aller Regel an gewisse Konventionen, an Stil- und Etiketteregeln halten, aber es ist ihm durchaus freigestellt, diese Regeln zu durchbrechen. Ein Gastgeber wird es vermutlich dann tun, wenn er einen Gast in besonderer Weise hervorhebt oder wenn er einen Gast in besonderer Weise ehren will. Solche Extratouren können manchmal auch für Aufregung oder sogar Missmut sorgen. Nichtsdestotrotz würden wir wahrscheinlich, wenn auch mit Murren, dem Gastgeber ein solches Verhalten zugestehen. Schwieriger wird es eher dann, wenn sich Gäste selber auf die Ehrenplätze drängen und Anspruch darauf erheben. Das würde wohl für erheblichen Unmut sorgen, vor allem dann, wenn nicht klar ist, ob die Ansprüche auf diese Ehrenplätze überhaupt gerechtfertigt sind. Über eine solche Begebenheit, ihr Lieben, in der Menschen selber auf Ehrenplätze drängen, wird in dem heutigen Predigttext berichtet, von dem wir eben in der Schriftlesung bereits gehört haben. Ich möchte erneut den Text verlesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Und wir haben eben eine andere Version gehört als die Lutherbibel-Version. Und für die habe ich mich entschieden. Also haben wir dann auch zwei Versionen von diesem Text. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen. Liebe Gemeinde, unmöglich, wie die zwei sich benehmen. Wo bleibt da die christliche Bescheidenheit? Wollen die beiden sich einschleimen, würden Jugendliche fragen. Das geht nun mal gar nicht. Da stehen wir wohl eher auf Seiten der entrüsteten Jünger. Aber Vorsicht! Warum entrüsten sich die 10 anderen? Weil Johannes und Jakobus unbescheiden sind? Oder weil sie einfach gewagt haben, das auszusprechen, was alle 10 sich heimlich doch längst auch wünschen? Weil diese beiden ganz offen gesagt haben, dass sie auch nach Macht streben. Wenn nicht auf Erden, ja dann aber doch im Himmel. Ist dieser Wunsch, ihr Lieben, der beiden Jünger nicht verständlich? Gut, vielleicht würden wir es heute anders formulieren. Vielleicht kommt es uns nicht auf Ehrenplätze im Himmel an. Aber auf Erden würde es doch schon schön sein. Auch unter Pfarrern wird manchmal geklagt, dass sie zu wenig Wertschätzung bekommen. Und haben Ehrenamtliche nicht das Recht, zumindest auch zu fragen, was bringt mir mein Engagement? Ist diese Frage nicht berechtigt? Da sagt eine Frau, die ehrenamtlich viel Zeit bei der Tafel investiert, ich tue damit etwas Sinnvolles. Dass ich da ehrenamtlich mitarbeite, das gibt meinem Leben noch einmal einen ganz anderen Sinn. Das bereichert mich. Und sie hat doch recht. Das ist doch ein ehrliches und berechtigtes Motiv für ihr Engagement, dass auch für sie etwas dabei herausspringt. Nicht materiell, aber auf einer ganz anderen Ebene. Wirklich also so unmöglich, der Johannes und der Jakobus? Oder sind es nicht nur die beiden, die einfach wagen, eine durchaus berechtigte Frage zu stellen und die es wagen, ihren Wunsch ganz offen zu formulieren? Das ist doch immerhin besser, als immer nur drum herum zu reden oder gar nicht erst offen herauszurücken mit dem, was man eigentlich möchte. Ja, ich denke, es lohnt sich, darauf zu schauen, wie Jesus hier reagiert. Nämlich in keinster Weise entrüstet. Er schwingt nicht die Moralkeule nach dem Motto, so zu denken, das gehört sich aber nicht. Und das auch noch offen zu sagen, na, das gehört sich aber gar nicht. Nein, er reagiert freundlich, liebevoll, verständnisvoll. Er stellt zuerst einmal selber eine Frage. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und Jesus spielt damit an auf seinen Tod am Kreuz wenige Tage später. Wisst ihr, was euch bevorsteht? Wisst ihr, was ihr auf euch nehmen müsst? Seid ihr dazu bereit? Und die beiden antworten, ja, das können wir. Ein vollmundiges Bekenntnis, naiv oder wohl durchdacht? Wie dem auch sei, Jesus stellt es gar nicht in Frage. Er sagt nicht, jetzt habt ihr gut reden, aber wartet erst mal ab, bis es ernst wird. Nein, Jesus akzeptiert dieses Bekenntnis des Johannes und des Jakobus. Und er sagt ihnen voraus, es wird euch so ergehen wie mir. Ihr werdet sterben müssen, weil ihr euch zu mir bekannt habt. Aber er wehrt zugleich die Bitte der beiden Jünger ab, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Über diese Plätze also bestimmt Gott allein. Niemand hat ein Recht auf Ehrenplätze oder ein Recht, da mitzureden. Niemand hat ein Recht darauf, mit Jesus einmal zu herrschen. Und zudem die Ehrenplätze zur Rechten und zur Linken Jesu, sie sind bereits vergeben. Und wer würde da nicht an das Bild von der Kreuzigung denken auf Golgatha? Zwei Verbrecher werden mit Jesus gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Sind das Ehrenplätze? Sind das die Menschen, denen Ehrenplätze zukommen? Der Wunsch der beiden Jünger, er bleibt also unerfüllt. Sie wollen etwas davon haben, dass sie Jesus nachfolgen. Sie wollen Anteil an seiner Macht, wenn er einmal herrschen wird. Das lehnt Jesus ab. Aber er staucht die Jünger wegen dieser Bitte auch nicht zusammen, sondern er stellt ihren Wunsch in einen ganz anderen Zusammenhang. Er spricht nämlich zu ihnen über den Umgang mit Macht. Und das ist in der Kirche ja immer ein heikles Thema. Nicht nur in der katholischen Kirche, wo das Machtgefälle oft deutlicher und steiler ist als in unserer evangelischen. Da ist es ja sogar einfacher, Macht zu erkennen und auch Macht zu kritisieren. Bei uns Evangelischen wird Macht mitunter sehr viel versteckter ausgeübt und ist deswegen auch oftmals viel schwieriger zu erkennen. Jesus, er beschreibt zunächst einmal, wie es in der Welt zugeht. Ihr wisst, sagt er, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. So ist das in der Welt. Damals hatte Jesus das Römische Reich im Blick und die Vasallenherrscher in seinem eigenen Land. Bei uns ist es heute anders, Gott sei Dank. Wir leben heute in einer Demokratie. Und im Grundgesetz heißt es, alle Gewalt geht vom Volk aus, also von uns. Und trotzdem haben viele das Gefühl, von denen da oben beherrscht zu werden, wer auch immer das sei. Die Perversion jeglicher demokratischer Machtausübung sehen wir leider gerade in seiner grausamsten und skrupellosesten Art. Alles in allem gilt auch bei uns in einer Demokratie, ohne Macht und Herrschen kommt menschliches Zusammenleben, kommt eine Gesellschaft nicht aus. Auch dann nicht, wenn Macht und Gewalt vom Volk ausgehen. Auch nicht in Demokratien, wo es sich um kontrollierte Macht und kontrollierte Gewalt handelt. Das ist so. Aber das wird von Jesus auch nicht in Frage gestellt. Und wie ist das in der Kirche? Geht's da ohne Macht? Aber so ist es unter euch nicht. Ein schlichter Satz. Ist Beschreibung oder soll Beschreibung? Und wenn wir ehrlich sind, auch in der Kirche kommen wir ohne Macht und Herrschaft nicht aus. Und in dieser Hinsicht ist Kirche zum Beispiel eine Landeskirche mit vielen Gemeinden und ihren Kirchenvorständen, Hunderten von Pfarrerinnen und Pfarrern und noch mehr anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine Organisation wie viele andere auch. Und Macht und Herrschaft, sie sind ja auch an sich nichts Schlechtes. Wenn ich Macht habe, bedeutet das doch, ich kann gestalten. Ich kann etwas bewirken. Ich kann auf andere Menschen einwirken. Ich kann ihr Handeln beeinflussen. An sich ist das nichts Böses. Denn jeder von uns möchte das, Eltern gegenüber ihren Kindern, Kinder gegenüber ihren Eltern, Lehrer gegenüber ihren Schülern und umgekehrt. Und wenn Parteien um Wählerstimmen werben, na ja, dann wollen sie doch genau das auch. Wenn die einen über die anderen herrschen, dann bedeutet das bei uns in einem demokratischen Staat, diese Herrschaft ist von allen oder zumindest den allermeisten akzeptiert und legitimiert, eben durch die freien Wahlen. Diese Macht, sie ist nicht willkürlich, sondern sie ist ein Auftrag des Volkes an die Politiker und zudem ein durch Gesetze klar begrenzter und zeitlich befristeter Auftrag, der auch widerrufen werden kann. Ja, Macht und Herrschaft, sie sind nichts an und für sich Böses oder Schlechtes, auch nicht in der Kirche. Kirchenvorstände zum Beispiel, sie leiten die Gemeinde, beauftragt auch wieder durch die Wähler, zeitlich befristet und durch Gesetze und Bestimmungen klar begrenzt. Da geht es um die Möglichkeit zu gestalten und den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Und es geht eben nicht um Machtmissbrauch und Willkürherrschaft. Wie ist das also für uns in der Kirche mit Macht und Herrschaft und vor allem mit dem Dienen? Ich denke, der Schlüssel zum Verständnis der Worte Jesu liegt im letzten Vers unseres Textes. Dort heißt es: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das alles, ihr Lieben, was Jesus gesagt und getan hat, ein Dienst an den Menschen war, das liegt auf der Hand. Und dass er den Jüngern am Abend vor seinem Tod die Füße gewaschen hat, das ist doch ein klares Zeichen dafür gewesen, dass es ihm nicht ums Herrschen ging, sondern darum, den Menschen zu dienen, für sie da zu sein, ihnen Gutes zu tun. Und hier spricht er davon, dass er sein Leben als Lösegeld gibt, dass er uns auslöst aus der Gefangenschaft in Schuld und Sünde und dass er uns erlöst von dem Zwang, für uns selber zu sorgen, dass er uns von dem Zwang erlöst, den Sinn unseres Lebens und unser Heil selbst herstellen zu müssen. Und deshalb müssen wir uns eben nicht selber groß machen und wir müssen nicht versuchen, groß irgendwo rauszukommen. Im Bild gesprochen, wir müssen uns den Himmel nicht verdienen. Auch nicht dadurch, dass wir eben ganz besonders diensteifrig sind. Zugespitzt, wir müssen uns nicht klein und niedrig machen, um am Ende groß dazustehen. Denn das ist manchmal die schlimmste Versuchung in Kirche und christlicher Gemeinde, genau das zu versuchen, ob bewusst oder unbewusst. Indem ich immer wieder betone, dass ich ja nur dienen und nicht herrschen und dass ich niemanden beherrschen will, kann ich zugleich Macht ausüben. Nicht offen, sondern versteckt und von niemandem kontrolliert, denn ich diene ja nur. Da kann doch niemand etwas dagegen haben, das muss doch schließlich jeder anerkennen. Und so wird ganz schnell das Dienen ins Gegenteil verkehrt. Indem ich mich selber klein mache, kann ich mich letzten Endes doch ganz groß machen und andere beherrschen. Denn wer könnte sich meiner Bescheidenheit widersetzen und wer könnte mir etwas verweigern? Ja, ich denke, wir alle kennen solche Mechanismen von Macht und Herrschaft in der Kirche, aber auch in Familien oder Vereinen oder anderen Zusammenhängen. Und wir wissen doch, wie ohnmächtig und wütend sie uns machen, wenn wir ihnen ausgesetzt sind. Und dagegen stehen die klaren Worte Jesu aus unserem Predigtext. Nicht als Moralpredigt, sondern als große Zusage an uns. Ihr müsst euch den Himmel nicht verdienen. Das habe ich längst für euch getan. Und ihr Lieben, das ist es doch. Das ist es doch, was uns frei dazu macht, wirklich anderen zu dienen. Und das hat eben nichts damit zu tun, sich klein zu machen. Und auch nicht damit, auf versteckte Weise andere beherrschen zu wollen. Im ersten Petrusbrief gibt es ein schönes Wort dazu. Dort heißt es im 4. Kapitel, Vers 10, dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ihr Lieben, das kann mich doch dazu bringen, zu fragen, was habe ich denn von Gott geschenkt bekommen an Begabungen und Stärken, an Fähigkeiten und Eigenschaften? Was habe ich gesammelt an Berufserfahrung und an Lebenserfahrung, an Fachkenntnissen? Was habe ich erlebt an Glück und Wohlergehen, auch über das hinaus, was ich mir selber erarbeitet habe? Und wozu kann das alles anderen dienen? Wo kann ich es einbringen, dass es nicht nur mir dient, sondern eben auch den anderen? Und wie kann ich damit Gutes bewirken? Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und das gilt dann auch im Blick auf die Macht, die ich habe, auf die Herrschaft, mit der ich vielleicht beauftragt bin. Macht also im Sinne von der Möglichkeit, etwas zu bewirken und auf andere einzuwirken. Herrschaft im Sinne von Verantwortung, die mir übertragen ist. Ob ehrenamtlich oder im Beruf, in der Familie, im Verein, in der Gemeinde. Wie kann ich sie so einsetzen, dass sie zu etwas dient, dass sie Gutes bewirkt? Für andere und auch für mich. Was bringt mir das? Das fragen sich auch ehrenamtlich in der Kirche und das fragen sich mit Sicherheit auch Pfarrerinnen und Pfarrer. Was bringt mir das, wenn ich mich da engagiere? Eine ehrliche Frage und keine unerlaubte. Aber ihr Lieben, diese Frage, sie darf nicht die einzige bleiben, sondern dazu gehört auch die andere Frage, was soll mein Einsatz an Gutem bewirken? Für die Kirche, für die Gemeinde, für die Menschen in unserem Dorf, in unserer Stadt und auch darüber hinaus. Wozu soll und kann es dienen? Und wem soll und kann es dienen? Und ich bin mir sicher, alle, die sich in unseren Gemeinden einbringen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, stellen sich immer wieder diese Fragen. Und das ist und das sollen sie und das können sie ganz offen und ehrlich tun, wie unsere beiden Jünger. Und dabei aber auf Jesus hören, der von sich selber gesagt hat, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Judika, schaffe mir Recht und errette mich. Wider allen Augenschein ist für Jesus Christus Recht geschaffen worden und damit auch für jeden und jede von uns. Wie schön und wie befreiend, dass wir bei allem, was wir für andere tun, eben nicht darauf achten müssen, dass wir selber jemand sind und dass wir selber am Ende gut dastehen. Wie gut, dass wir uns den Himmel nicht verdienen können und müssen. Wie gut, dass ein anderer das längst für uns getan hat. Gott, du schaffst mir Recht, darauf traue ich. Unterwegs durch diesen Tag, durch diese Woche, durch mein Leben. Denn du begleitest uns durch deinen Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft, in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen. Und so wollen wir antworten auf das Gehörte mit Lied 93. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Alle 4 Verse. Und so wollen wir vor unseren Gott treten und Fürbitte halten. Wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr unser Gott, du hast uns für unser Leben den Halt und die Hoffnung des Glaubens gegeben. Und wir schätzen ihn doch viel zu wenig. Du hast uns viele Zeichen an den Weg gestellt, die uns helfen, dass wir die Richtung nicht verlieren. Und täglich tust du uns noch viele Wunder. Wir aber haben uns oft genug dem verschrieben, was die Welt uns bietet, in Besitz und Geld, Konsum und Zerstreuung sehen wir den Inhalt und den Sinn unserer Tage. Wir laufen trügerischen Zielen nach. Wir verlassen uns lieber auf das, was wir haben, als auf dein Wort und was es uns verspricht. Großer Gott, lass uns heute neu einleuchten, welche Gabe es ist, glauben zu können und glauben zu dürfen, dass für uns in diesem Leben und in der Ewigkeit gesorgt ist. Lass uns leben aus der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Gib uns neu das Vertrauen zu dir, unserem Vater, und lass es uns festhalten in allem, was auf uns zukommt, in allem, was wir erfahren und erleiden müssen. Und so führe uns mit deinem Wort, deinen Zeichen und unserem Glauben an dich zum Ziel. Großer Gott, heute bitten wir dich für alle Menschen, die noch nie oder nicht genug von dir gehört haben. Schenke du ihnen Menschen, die von dir reden, die ihnen dein Wort und ihr Vertrauen in dich wirklich glaubhaft weitersagen und auch vorleben. Wir bitten dich auch für alle, die an ihrem Glauben irre geworden sind, deren Vertrauen in schwieriger Zeit nicht stark genug war und schweren Tagen nicht standgehalten hat. Gib du ihnen auch wieder andere Erfahrungen. Führe sie zurück zu dir und der festen Zuversicht, dass du ihr Leben lenkst und trägst, auch in dunklen Zeiten und im tiefsten Leid. Wir bitten dich für uns selbst. Lass uns deine täglichen Wunder sehen und erkennen. Stärke du unseren Glauben, wenn er schwach geworden ist. Erhalte uns das Vertrauen zu dir, wo es stark ist und sich auf dich verlässt. Führe uns zu dir zurück, wo uns der Glaube verloren gegangen ist oder wo wir fürchten, ihn zu verlieren. Mach uns dankbar für deine täglichen Zeichen, dankbar auch für unseren Glauben und bereit, von ihm zu reden und ihn anderen vorzuleben, ohne Überheblichkeit und ohne falschen Stolz. Wir danken dir, Herr, dass die gute Nachricht von Jesu Kreuz und Auferstehung in aller Welt verkündigt wird und dass dein Wort bei den Menschen immer wieder auf fruchtbaren Grund und offene Ohren stößt. Gib du uns aufnahmebereite Herzen, dass wir nicht nur hören, sondern auch tun. Vater im Himmel, es erfüllt uns mit Sorge, dass Christen sich nicht überall frei und offen zu dir bekennen können. Wir bitten dich für alle, die um ihres Glaubens willen unter Verfolgung leiden, stärke du sie in ihrer schwierigen Lage und uns in der Liebe für sie. Großer Gott, in diesen Tagen können wir Zuversicht brauchen und Stärke, die aus der Liebe wächst. Wir schauen nach Russland, wir schauen auf die Ukraine und das Herz wird schwer. Wie kann es sein, dass Bosheit siegt und Unvernunft, Sturheit und Machtgier sich durchsetzen? Und wo bist du? Ach Gott, wie sehr wir uns das wünschen, dass du etwas tust, damit Friede sich ausbreitet und Menschen leben können unbeschwert und voller Freude, ohne Angst vor Bomben und Granaten, vor Diktatoren und Unterdrückern. Darum bitten wir dich, gib du Einsicht, gib du Vernunft, gib du Weisheit denen, die um Frieden verhandeln. Und daran halten wir uns fest. Das wollen wir im Herzen behalten. Du Gott, du bist allein unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und daher wollen wir jetzt auch alles, was uns jetzt noch in unseren Herzen bewegt, getrost in das Gebet legen, das uns dein Sohn Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stern, auf den ich schaue. Lied 407, alle drei Verse. Ja, bitte sehr.
Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Wir wollen weiterhin beten für die Situation in der Ukraine. Herzliche Einladung zum Gebet jeden Mittwochmorgen um 7 Uhr hier in der Kirche. Auch laden Sie die Glocken jeden Mittag um 13.05 Uhr ein, innezuhalten zum Gebet. Bitte beachten Sie noch die folgende Änderung. Ab dieser Woche Mittwoch ändert sich die Anfangszeit der offenen Kirche auf 16 Uhr. Noch eine Erinnerung. Bis zum 20. April können noch Mangos aus Burkina Faso bestellt werden. Melden Sie sich hierzu einfach zu den Bürozeiten im Pfarrbüro, telefonisch oder schreiben Sie eine Mail mit Ihrer Bestellung. Alle weiteren Infos sind auch noch im Gemeindebrief. Die regelmäßigen wöchentlichen Veranstaltungen finden Sie ebenfalls im Gemeindebrief oder im Aushang unten an der Kirche. Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug 150 Euro. Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben. Die Kollekte diesen Sonntags ist für den Stiftungsfonds Diakids bestimmt. Unter dem Motto Reinwachsen stark gegen Kinderarmut engagiert sich der Stiftungsfonds Diakids gezielt, um die Situation von Kindern, die von Armut betroffen sind, wirksam zu verbessern. Aus den Mitteln der heutigen Kollekte sollen vor allem gemeindenahe Angebote zur Verbesserung von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit ermöglicht werden. egal aus welcher Familie die Kinder stammen. Konkrete Hilfen können zum Beispiel Schulranzen zur Einschulung, warme Winterstiefel, Finanzierung von Schwimmunterricht oder Sportkleidung sein. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Pfarrer Andreas Engelschalk wird den Gottesdienst mit Taufe mit uns feiern. Und jetzt stellen wir uns unter den Segen Gottes.
Ja, bevor wir das tun, möchte ich Ihnen danken für Ihren Besuch heute im Gottesdienst Judica. Ich darf allen danken, die mitgewirkt haben an diesem Gottesdienst, Frau Geist, Frau Horch, Herr Hedrich oben für die Aufnahme, Herr Schmitz an der Orgel, vielen Dank dafür. Ja, und wenn ich jemanden vergessen haben sollte, er sei auch recht herzlich bedankt, Frau Rotter natürlich, Frau Rotter als Küsterin, ja. Dann wollen wir in diese neue Woche gehen, wir wollen in diesen Sonntag gehen, unter dem Segen unseres Herrn. Gott der Allmächtige, er segne euch und behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er wende euch und aller Welt sein Angesicht freundlich zu und schenke euch seinen ewigen Frieden. Amen.
Amen, Amen.
Ich wünsche Ihnen eine ruhige, ja, Karwoche. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest, wo Sie die Auferstehung, die Freude unseres Herrn so richtig spüren und in Ihre Herzen übernehmen. Und wir sehen uns dann im Juni wieder hier, hoffentlich gesund, an gleicher Stelle. Gott befohlen, und wir hören noch das Orgelnachspiel.